Herzlich willkommen bei MyPodcast, dem Podcast von MyLight Jugendkirche Pforzheim. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören.
Als seriöse Gottesdienstbesucher ist euch bestimmt aufgefallen, dass manche hier irgendwie so ein bisschen daneben sind oder so, keine Ahnung. Also die rennen irgendwie in so Pullis wie der Sebastian rum oder so. Bei mir, mein Geldbeutel hat nicht mehr hergegeben als diese kleine Weihnachtskugel. Und ich habe mir echt überlegt, ist es angemessen für einen Gottesdienst irgendwie so rumzulaufen? Und dann ist mir aufgefallen, dass Weihnachten ja ein Fest ist und dass wir das feiern, und beim Feiern darf man irgendwie auch mal verrückt sein und irgendwie was Dummes machen. Und deshalb, das war so eine Challenge irgendwie im Team, bei diesen Gottesdiensten jetzt irgendwie sich so anzuziehen. Genau, und ich dachte mir irgendwie, wir haben ja noch einen Gottesdienst und ihr kommt ja alle wieder, und alle, die jetzt noch normal und seriös hier rumlaufen, da wäre jetzt die Herausforderung, dass ihr da mitmacht und irgendwie euch auch einen Weihnachtsbaum anzieht oder so. Ist ja doch ein guter Plan, oder? Das ist jetzt meine geniale Überleitung zum Thema Plan, weil darum geht es ja heute eigentlich. Ihr habt es schon mitgekriegt, es geht um den Plan, den Gott an Weihnachten oder mit Weihnachten hatte. Und eigentlich, das ist mir auch erst jetzt nochmal so richtig bewusst geworden, bei Gottes Plan an Weihnachten geht es nochmal um was viel, viel Größeres. Es geht nämlich eigentlich um Gottes Plan überhaupt, um Gottes Plan mit den Menschen. Und um das zu verdeutlichen, habe ich einen Plan dabei. Ich war heute extra beim Bahnhof, weil Papierpläne hat ja kaum jemand. Ein Fahrplan, kennt ihr alle, oder? Man kann da irgendwie gucken. Pforzheim nach dem Weißenstein kann ich gucken, wenn ich da irgendwie stehe, 8.52 Uhr fährt zum Beispiel einer los, hält sogar in den Weißenstein. Viele Leute, die ich kenne, und viele Christen, die ich kenne, die verstehen Gottes Pläne so, wie so ein Fahrplan. Und die denken auch, es wäre cool, wenn Gott so einen Plan für mich hätte, für mein Leben, wo irgendwie drinsteht, wo ich gerade bin, beziehungsweise ich gucke, wo ich gerade bin, und dann steht da, wann was dran ist, ja, um welche Zeit was dran ist, was ich zu tun habe. Also irgendwie so nach dem Motto, Gott sagt mir dann, was ich zu tun habe, wen ich heiraten soll oder was ich mal für einen Job machen soll. Viele Leute verstehen Gottes Plan so, und genauso ist er nett. Ich habe noch mal einen Plan dabei, nämlich eine Wanderkarte, auch aus Papier. Ich glaube, Gottes Plan kann man viel besser mit einer Wanderkarte vergleichen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gewandert seid. Wichtig ist, dass man die Karte richtig rumhält. Das funktioniert gar nicht. Die Bibel zu lesen und Gottes Plan zu lesen ist eigentlich wie bei einer Wanderkarte. Wenn ihr schon mal wandern wart, dann wisst ihr, da sind verschiedene Wege drin und es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch dahin zu kommen. Es gibt vielleicht so den direkten Weg, der dauert irgendwie nicht so lang, aber ist nicht so schön. Oder der direkte Weg ist mit ganz viel Höhenmeter und das packe ich nicht, und dann gehe ich eben einen anderen Weg. Ich muss selber entscheiden, welche Abzweigung ich nehme. Ich muss selber gucken, was passt gerade, was ist gerade dran. Und ich glaube, so muss man die Bibel auch verstehen, und so muss man auch Gottes Plan fürs Leben und an Weihnachten verstehen. Also eher wie eine Wanderkarte und nicht wie so ein Fahrplan oder wie so ein Drehbuch. Und ich kenne echt Leute, die denken, Gott müsste so ein Drehbuch für mich haben und müsste mir sagen, was abläuft. Aber genauso ist es eben nicht. Ich glaube, Gottes Plan fürs Leben kann man besser vergleichen mit einem Ziel. Also wenn ich eine Wanderkarte habe, dann habe ich da ein Ziel und dann versuche ich da hinzukommen, das ist klar. Also das Ziel sollte ich auch nicht aus den Augen verlieren, ich sollte jetzt nicht in die falsche Richtung laufen. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, die Wege dahin, da gibt es vielleicht auch mehrere, da gibt es vielleicht auch Unterschiede, die Menschen sind auch unterschiedlich. Also Gottes Plan ist kein straffer Fahrplan, kein Drehbuch, sondern Gott hat eher ein Ziel oder kennt das Ziel. Genau, was ist denn jetzt eigentlich der Plan oder das Ziel an Weihnachten? Das Interessante in der Bibel ist, dieser Plan oder dieses Ziel, das wird schon ganz, ganz früh angekündigt. Und das steht schon im Jesaja. Und deshalb ist die Stella hier mit mir auf der Bühne und die liest euch das mal vor.
Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns.
Genau. Und ich könnte jetzt meine Predigt fast beenden, das tue ich aber nicht. Gottes Plan heißt Immanuel. Also Gott sagt, ich will mit euch sein. Und das Spannende bei dem Jesaja-Buch ist, dass das schon lange, hunderte Jahre vor Jesus eigentlich, dieser Satz da aufgeschrieben wurde: eine Jungfrau oder eine junge Frau wird ein Kind bekommen und es soll Immanuel heißen. Jetzt gibt es vielleicht Kritische von euch, die sagen, ob das wirklich so stimmt, dass das da schon vorher stand. Es gibt in Israel Funde von alten Jesaja-Schriften, die definitiv vor Jesus schon entstanden sind, sind natürlich nur einzelne Fetzen sozusagen übrig. Aber das Jesaja-Buch, das hat sich nicht wesentlich verändert in der Zeit, sondern das stand da schon vorher. Gottes Plan steht schon vorher fest. Eigentlich, der Sebastian hat vor 2 Wochen gesagt, dass Gottes Weihnachtsgeschichte sozusagen schon vor der Welt losgeht, also dass Jesus schon dabei war, als die Welt entstanden ist. Und heute bei dem Plan, da kann man echt sagen, es geht mit Adam und Eva schon los. Gott verfolgt diesen Plan, nämlich Immanuel bei den Menschen zu sein, schon im Paradies. Er schafft nämlich Menschen mit dem Sinn und mit dem Ziel, ein Gegenüber zu haben, jemand zu haben, der mit ihm auf Augenhöhe ist. In der Bibel steht, er schafft die Menschen zu seinem Bild, also Gott schafft sie zu seinem Bild. Er schafft einen Menschen, mit dem er in Verbindung treten kann, mit dem er Beziehung haben kann. Und diesen Plan, den hat Gott eben schon ganz am Anfang, deshalb macht er die Menschen, aber man könnte jetzt sagen, Gottes Plan funktioniert irgendwie nicht, ja, weil ihr kennt die Geschichte, Adam und Eva müssen raus aus dem Paradies. Gott kann nicht mehr so jeden Tag bei ihnen sein. Im Paradies steht in der Bibel, war Gott jeden Tag da unterwegs und ist da so ein bisschen durch den Garten gelaufen, hat sich nett unterhalten mit den Menschen. Es funktioniert nicht. Gott macht weiter mit dem Plan, das Volk Israel viel, viel später, also viel weiter nach dem Paradies, läuft durch die Wüste, zieht da rum und Gott sagt, hey, ich möchte bei euch sein und deshalb baut doch, man nennt es die Stiftshütte, eigentlich ist es irgendwie ein Zelt, das die da mit sich nehmen und da rumziehen. Und Gott wohnt in diesem Zelt. Und in der Bibel wird es auch beschrieben, dass Gott das sozusagen einzieht. Also da gibt es irgendwie einen Rauch und so. Und Gott wohnt in diesem Zelt. Das Problem ist auch hier, Gottes Plan funktioniert irgendwie nicht so richtig. Warum? Gott ist irgendwie zu krass für die Menschen. Ja? Also die Menschen halten das gar nicht aus in seiner Gegenwart. Es wird berichtet, dass Mose sein Gesicht verhüllen muss, wenn er Gott begegnet, ja, weil er es eigentlich nicht aushalten kann. Und auch später, König Salomo baut einen Tempel, auch da ist der Gedanke im Allerheiligsten, da wohnt Gott, Gott ist bei den Menschen. Und es stimmt ja auch, Gott ist da dabei. Aber auch da funktioniert es mit der Beziehung nicht so richtig, weil in diesen Raum, in dieses Allerheiligste, darf nur der hohe Priester rein und das eigentlich auch nur einmal im Jahr. Und das funktioniert irgendwie gar nicht so mit der Gemeinschaft, mit der Beziehung. Also wenn man vor allem Gottes Plan so versteht, dass es irgendwie ein Drehbuch ist, das irgendwie so abläuft, dann kann man wirklich sagen, dann hat Gottes Plan nicht funktioniert. Gott schafft es nicht, bei den Menschen zu sein. Woran liegt es? Ich habe hier was dabei, nämlich eine Zielscheibe. Ich zeige euch die mal. Ich habe ja vorhin gesagt, Gott, ich hoffe, ihr könnt die irgendwie so ein bisschen sehen. Ich möchte nicht die ganze Bühne umbauen, nur die halbe oder so. Also ich habe ja vorhin gesagt, Gottes Plan für uns Menschen hat mehr zu tun mit einem Ziel als irgendwie mit einem festen Drehbuch. Und um euch das jetzt mal zu demonstrieren, versuche ich mal hier irgendwie drauf zu schießen. Falls ihr das noch nie gemacht habt, auf so eine Zielscheibe zu schießen, ich habe es auch noch nie gemacht. Oh. Doch, ich habe es ausprobiert. Also, Gottes Plan ist eher ein Ziel. Und hier haben wir das Ziel. Und wir versuchen es zu treffen. Ja? Ich bin ein großer Bogenschütze. Jetzt gibt es ein Wort in der Bibel, das kennt ihr alle, aber ihr kennt nicht das Wort, das im Hebräischen da steht, beziehungsweise es gibt viele hebräische Wörter, die dieses Wort ausdrücken, aber ein Wort im Hebräischen für Sünde heißt Zielverfehlung. Ja? Also ich wollte jetzt hier nicht daneben schießen, der Aaron hat gemeint, das Ding ist zu teuer, ich kann da jetzt nicht draufballern, ich wollte auch nicht die Kirche kaputt machen, aber ich habe ja so relativ nah dran getroffen. Ja? In der Bibel heißt Sünde, ist, wenn ich das Ziel verfehle. Zumindest ein Wort für Sünde ist die Zielverfehlung, also ich schieße daneben. Und das Problem, was ich gerade gesagt habe, Gottes Plan funktioniert nicht, ist eigentlich gar nicht so sehr Gottes Problem, sondern eigentlich unser Problem, weil wir oft an diesem Ziel vorbeischrammen. Man könnte auch sagen, weil wir oft sündigen, weil wir uns oft nicht an diesen Plan Gottes halten, beziehungsweise weil wir vielleicht dieses Ziel aus den Augen verlieren. Und Gott hat sozusagen gar keine Chance, erstmal bei uns zu sein, weil wir oft daneben sind. Also Gottes Plan ist das Ziel und alles drumherum, egal wo ich hinschieße, ich schieße euch jetzt nicht ab, aber egal wo ich hinschieße, das ist Sünde. Also, Gottes Plan klappt irgendwie nicht. Es liegt wahrscheinlich weniger an Gott, sondern eher an uns. Wir sind, habe ich vorhin gesagt, im Allerheiligsten oder in der Stiftshütte. Gott ist zu krass, zu heilig, zu gut, dass wir ihm einfach so begegnen könnten. Aber zwei Sachen. Ich habe vorhin gesagt, es ist kein Drehbuch. Gott will auch gar kein Drehbuch. Weil wenn Gott uns erschaffen hätte mit einem fixen Drehbuch, wenn Gott genau wüsste, was du heute und morgen und übermorgen zu tun hast, dann wäre das keine Beziehung auf Augenhöhe. Dann wäre es eigentlich irgendwie eine Beziehung zu einer Maschine. Ja, wenn wir alles genauso tun würden, wie Gott es uns Schritt für Schritt vorgegeben hat, dann hätte Gott keine Beziehung zu uns als auf Augenhöhe als echte Menschen, sondern dann hätte er eine Beziehung zu einer Maschine und das wollte er eben nicht haben. Und das Zweite, und das ist das Schöne bei Gott, Gott hat Zeit. Gott hat eigentlich keinen Stress. Ist ja auch klar für ihn, weil er lebt ewig. Also da hat man dann irgendwie auch keinen Stress, wenn man ewig lebt. Und ich glaube, Stress ist auch immer so ein Beziehungskiller. Also wenn ich irgendwie Beziehung haben will und ich habe Stress, das funktioniert nicht. Gott hat ganz viel Zeit und wir werden gleich eine Geschichte hören, wo das rauskommt, dass Gott Zeit hat und wie Gott diesen Plan verfolgt. Stella, du darfst die zweite Geschichte lesen, die Weihnachtsgeschichte für heute.
Von Abraham bis König David sind es insgesamt 14 Generationen. Von David bis zum babylonischen Exil wiederum 14. Und noch einmal 14 Generationen nach dem babylonischen Exil bis zu Christus. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht in der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm in einem Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus.
Wie genau das mit dem Ziel und dieser Geschichte, was ich gerade gesagt habe, Zielverfehlung und so weiter geht, erzähle ich euch gleich. Aber ich möchte erst noch ein bisschen was zu diesem Text sagen, weil da ja schon einiges drinsteckt, finde ich, was ziemlich krass ist. Das Erste, die Stella hat es jetzt nicht vorgelesen, vor diesem Text wird nur aufgezählt, diese 3x14 Generationen, also wer da alles kommt, die einzelnen Leute. Und ich habe es ja gerade gesagt, Gott verfolgt dieses Ziel immer weiter. Er möchte bei den Menschen sein und Gott hat unglaublich viel Zeit und deshalb stresst sie ihn auch nicht, wenn irgendwie 3x14 Generationen das dauert, bis eben der richtige Zeitpunkt ist. In der Bibel steht auch, als ich, bevor ich euch das jetzt falsch zitiere, lese ich es auch nochmal nach. Aber als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Also als die Zeit erfüllt war, als der richtige Zeitpunkt war, könnte man vielleicht auch sagen. Und dann, Gott verfolgt das Ziel weiter, er möchte bei den Menschen sein und dann im richtigen Augenblick, im richtigen Moment schickt er seinen Sohn. Und zu seinem Sohn und zu dem einen, was in der Geschichte noch drinsteht, möchte ich das ein bisschen erklären. Das erste ist die Jungfrauengeburt. Ja, da werdet ihr jetzt vielleicht sagen, eine Jungfrau kann gar kein Kind kriegen und so, das geht gar nicht. Also das erste ist, eine Jungfrauengeburt für die Menschen damals, beziehungsweise für die Zeit damals, war gar nichts so Besonderes. Das gab es da öfter. Gab es jetzt auch nicht bei allen Menschen. Aber Es wird zum Beispiel von ägyptischen Königen erzählt, dass die ohne Vater geboren sind. Und es wird zum Beispiel von Plato erzählt, dass er ohne Vater geboren ist. Das war für die Menschen eigentlich gar nichts so Besonderes, dass eine Jungfrau ein Kind zur Welt kriegt. Für alle Teenies unter euch, ich muss jetzt kurz so ein bisschen über Sex reden, beziehungsweise vielleicht auch eben gerade über Nicht-Sex. Das mit der Jungfrauengeburt. Also das eine, wenn ich an Gott glaube und Gott die Welt geschaffen hat und wenn er das Universum geschaffen hat und das alles, dann glaube ich, dann ist es für ihn auch easy, irgendwie eine Jungfrau ein Kind kriegen zu lassen. Also das wäre ja irgendwie lächerlich, wenn er das dann nicht kann. Das ist mal das Erste. Aber das andere ist, ich habe mir das früher immer so ein bisschen vorgestellt, Jesus, der ist ja dann irgendwie 50% Maria und 50% Heiliger Geist oder so. Ja. Das habe ich so irgendwie immer gedacht. Wir denken da, also vielleicht habt ihr das Problem gar nicht, aber ich hatte immer das Problem und habe das irgendwie immer gleich so biologisch mir vorgestellt und irgendwie gedacht, naja, komisch. Interessanterweise ist, ich habe ja gerade gesagt, es gab es öfter, wenn ihr an die Geschichten von Zeus und so, diese ganze Götterwelt denkt, dann gab es tatsächlich auch öfter, dass die Götter auf der Welt rumgehen und dann sehen die eine schöne Frau und dann kriegen die ein Kind mit ihr und dann ist das so halb Gott, halb Mensch irgendwie. Das Spannende bei Jesus ist, dass diese Jungfrauengeburt, dass es eben gerade nicht erzählt wird. Es geht eben gerade nicht darum, dass Gott auf die Welt kommt und dann ist das irgendwie so ein Mischwesen zwischen Gott und Mensch, sondern Gott macht einfach, dass die Frau schwanger ist, zack. Ja. Es wäre für uns heute bestimmt spannend, irgendwie zu gucken, was für Gene hatte Jesus dann, ja? Woher kommen die? Aber wussten die Leute damals noch überhaupt nicht, es hat sie ja überhaupt nicht interessiert. Es gab sowas wie Genforschung damals noch nicht. Und es war für sie auch völlig egal, sondern ihnen war klar, wenn das halt Gott gemacht hat, dann hat er es halt gemacht. Wichtig aber für mich, es ist nicht irgendwie, Jesus ist nicht so ein Gottessohn im Sinne von die Gottessöhne, die dann irgendwie besondere Menschen einfach sind und irgendwie so Halbgötter, sondern Gott ist 100%, Jesus ist 100% Mensch und Jesus ist 100% Gott. Das geht irgendwie nicht so ganz in unseren Kopf, ich weiß, aber genau das ist das, was die Geschichte uns erzählen will. Die Frau, die wird einfach schwanger. Und die Handlung, das, was da passiert, das hat die nicht unter Kontrolle, sondern das hat einfach Gott gemacht. Ja? Das will diese Jungfrauengeburt sagen. Gott hat es gemacht. Punkt aus. Warum muss Jesus dann trotzdem geboren werden von einer Frau? Ist auch wichtig. Er hätte ja auch einfach sagen können, zack, und dann ist Jesus da. Ja? Wird ja auch gehen. Er müsste ja nicht irgendwie eine Schwangerschaft und so. Aber das ist die andere Seite. Er ist eben 100% Mensch. Und er musste schon auch eine Schwangerschaft als Kind mitmachen, ja, also jetzt nicht als Frau, aber als Kind. Und das ist, glaube ich, wichtig, das will die Geschichte sagen, er ist 100% Gott und er ist 100% Mensch. Und noch was, Jesus wird sozusagen getauft, beziehungsweise er bekommt seinen Namen, irgendwann wird er getauft, er bekommt seinen Namen von Josef und das war für die Menschen damals eine ganz klare Sache, das gab nämlich sozusagen eine Rechtsprechung, wenn jemand zu jemandem, also wenn ein Vater sagt, das ist mein Sohn, dann ist es sein Sohn. Ja, damals, wie gesagt, es gab noch nicht so die biologischen Möglichkeiten, das festzustellen, aber wenn der Vater sagt, das ist mein Sohn, dann war damals rechtlich klar, das ist sein Sohn. Deshalb war für die Menschen damals auch eigentlich, also jetzt so für die Familie oder die drumherum, die haben sich da gar nichts groß dabei gedacht, wenn sie nicht zufälligerweise von dem Engel angesprochen wurden. Josef hat dem Kind den Namen gegeben, also ist er der Vater, fertig. Ja, das war für die nichts Besonderes. Es war einfach klar, dass Jesus in diese Familie gehört. Wie gesagt, ich glaube, es war eine Jungfrauengeburt, um zu zeigen, Gott hat hier das gemacht, Gott hat hier gehandelt. Und auch deshalb glaube ich, dass Jesus als Sohn Gottes bezeichnet wird. Nämlich, weil er rechtlich als Sohn Gottes die Macht hat, die Gott ihm gibt. Es geht da nicht so sehr um die biologische Abstammung, es geht darum, dass Gott sagt, das ist mein Sohn und damit ist es Gottes Sohn und damit hat er die Macht, auf der Erde so zu handeln und das zu tun, was Gott will und was Gott für richtig hält. Also, Gottes Plan, Gottes Ziel, ich gehe jetzt mal ganz zurück zur ersten Stelle, Immanuel, Gott will bei den Menschen sein und die zweite Stelle, Jesus, da steht, das heißt Retter, es ist der Retter aus Sünden. Also, das Ziel verfehlt, Jesus guckt drauf, dass ich das Ziel treffe. Ich habe da eine witzige, gibt einen schönen Film, den ich als Kind geguckt habe, deshalb ist er heute irgendwie ein bisschen alt, also und zwar Robin Hood mit irgendwie so Tieren, ja, also der Robin Hood ist ein Fuchs, Zeichentrick, ja, den kennt jemand, oh geil, habe ich nicht gedacht. Und da gibt es folgende Szene. Der Sheriff von Nottingham und Robin Hood, der da verkleidet ist, machen ein Pfeil- und Bogen-Duell um die Königstochter. Ja? Der Sheriff von Nottingham, der weiß, er ist zu schlecht, er trifft nicht so gut wie Robin und deshalb lässt er sich was einfallen. Er versteckt sozusagen einen Untertan, also das ist so eine Zielscheibe, die ist so verbaut. Ja, und er kriecht da rein und in dem Moment, wo der Sheriff schießt, da hüpft er dann so, dass der dann immer die Mitte trifft. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, oder? Und genau das macht Jesus. Wenn wir das Ziel verfehlen, dann hüpft er irgendwie so und guckt, dass das Ziel getroffen wird. Und jetzt könnt ihr vielleicht sagen, hey, das ist doch voll unfair. Ja, das geht doch nicht. Und genau das ist es. Was Jesus tut, ist voll unfair. Das ist überhaupt nicht gerecht im ersten Moment. Er sagt nämlich, du bist frei von dieser Sünde. Und das, eigentlich habe ich es verdient. Aber Jesus sagt, doch, ich gucke, dass du das Ziel triffst, obwohl du es eigentlich nicht triffst, obwohl du daneben schießen würdest. Okay, jetzt am Ende noch ganz kurz was, wenn mir das immer noch wichtig ist, irgendwie zu gucken, was heißt denn das jetzt alles? Also ich habe jetzt ganz viel gelabert, weil ich es voll spannend finde. Aber was machen wir denn da draus? Am Ende der Geschichte passiert noch was Faszinierendes. Josef hat irgendwie im Traum eine Engelsbegegnung. Und dann, ihr wisst, eine Schwangerschaft, irgendwie so ungefähr 9 Monate. Und dann kommt das Kind zur Welt. Und Josef, ich stelle mir das irgendwie vor. Also das ist ein Kind, Josef weiß, das ist nicht von mir. Und im Traum sieht er einen Engel. Und 9 Monate später sagt er, okay, das ist mein Kind. Ist doch irgendwie krass. Also ich weiß nicht, was ich vor 9 Monaten geträumt habe. Und ich weiß auch nicht, ob ich das immer tun sollte, was ich träume oder so. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie krass diese Engelsbegegnung war, aber Josef tut einfach genau das, was der Engel damals vor 9 Monaten ihm im Traum gesagt hat oder vielleicht auch vor 8 Monaten, weiß nicht genau, wann der Engel kam, aber er kam, als Maria eben schwanger wurde. Und man könnte jetzt irgendwie das ganz, ja, kann sich überlegen, wie der Engel das gemacht hat oder so. Aber eins ist für mich klar, Josef hat es gemacht, weil er diesem Engel bzw. diesem Gott, der diesen Engel ja geschickt hat und der dazu ihm gesprochen hat, weil er dem vertraut. Also wenn Josef dieser Stimme nicht vertraut hätte, dieser Stimme Gottes, die dazu ihm spricht, dann hätte er das nicht gemacht. Also wenn ich das nur träume oder nur im Engel irgendwie das Gefühl habe, da spricht jemand zu mir, dann mache ich das nicht automatisch, sondern dann kann ich das nur machen, wenn ich dieser Stimme oder wenn ich diesem Gott vertraue. Und darum, glaube ich, geht es an Weihnachten, dass wir uns Gott anvertrauen, dass wir ihm vertrauen. Ich möchte jetzt noch beten und ich glaube ehrlicherweise, dass Josef damals nicht gebetet hat, weil sonst würde es in der Geschichte stehen. Also er hat nicht gesagt, Gott, meine Frau, meine Verlobte, die ist schwanger und sie ist nicht von mir und jetzt mach doch, dass es der Heilige Geist war oder irgendwie sowas, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gott einfach kam und in das Leben reingesprochen hat vom Josef und ich glaube, das kann heute noch passieren, dass Gott zu uns spricht. Einfach so. Aber ich weiß auch, dass man Gott auch darum bitten kann. Und das möchte ich jetzt tun im Gebet. Ja Gott, ich danke dir, dass wir diese Geschichte haben, dass wir diese Information haben über dich, dass wir die Bibel haben und dass wir Weihnachten haben. Und Gott, ich bewundere das Vertrauen, das Josef da hat und auch die Maria, dass sie sich dir da anvertrauen, dass sie das glauben und dass sie das tun, was du sagst. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass wir bereit sind, dir auch zu vertrauen, wenn du zu uns sprichst. Dass wir bereit sind, ja, das dann auch zu tun, was du zu sagen hast. Und ich bitte dich auch, dass du zu uns sprichst, gerade in so schwierigen Situationen, wo wir eben nicht wissen, wie soll es weitergehen. Genauso war es bei Josef und er hat dir trotzdem vertraut. Ich bitte dich, dass du dann zu uns sprichst in solchen Situationen, dass wir dir vertrauen können. Amen.
Das war mein Podcast. Du willst mehr über uns erfahren? Dann geh auf unsere Homepage oder folge uns auf Instagram und Snapchat. Oder schau doch mal bei unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen vorbei. Wir freuen uns auf dich.